zart und bitter.
Ja, wir sitzen hier, Jule und ich, und wir machen so eine Dreifachfolge an einem Abend. Deswegen brauchen wir jetzt gar nicht mehr hier so groß Einleitung und Vorgeplänkel machen. Habe ich auch jetzt keine Lust zu. Wir legen einfach los und wir starten mit dem Fall, den du in dieser Dreifachfolge hier dabei hast. Jule, was hast du dabei?
Also ich habe einen Fall dabei, den kann ich jetzt gar nicht so groß ankündigen, sonst würde ich direkt sozusagen zu viel verraten, okay, von dem, wie er ausgeht.
Also wir starten langsam rein.
Nicht, deswegen kann ich eigentlich nur direkt reinstehen. Was sagst du?
Wir starten langsam rein in den Fall.
Wir starten langsam rein. Wir beginnen einfach sozusagen, wie sich ein Paar kennengelernt hat. Das war 2003. 2003, da lernen sich Britta und Emanuel kennen. Mhm. Beide hochattraktiv, super nett, beliebt, gut aussehend, verlieben sich ineinander, werden ein Traumpaar. Das Ganze spielt in Frankfurt. Das ist so, dass der Emanuel, der stammt aus Frankreich, der ist nach Frankfurt gekommen wegen einer anderen Frau. Das war noch vor dieser Britta. Okay. Er war gelernter Koch, ist dann so ein bisschen aufgestiegen, wurde Restaurantleiter und hat sich da so ein bisschen hochgearbeitet und ist der Liebe wegen nach Frankfurt gegangen. Das hat sich aber zerschlagen und er lernte eben 2003 die Britta kennen.
Wie alt waren die denn, die beiden?
Die arbeitet am Flughafen Frankfurt bei der Lufthansa und vermietet Flugsimulatoren an andere Fluggesellschaften. Und die beiden sind wirklich ein richtig glückliches Traumpaar.
Jule, hörst du mich eigentlich?
Ja,
okay.
Ich höre dich.
Okay, gut. Weil ich hatte gefragt, wie alt die beiden sind.
Ah, okay. Ja. Die waren da zu dem Punkt, war sie 27, er war 29.
Okay. Und lebten in Frankfurt erstmal als...
Genau. Da erst
ganz normales so Paar.
Als junges, ne, verliebtes Paar und haben sich dann zusammen weiterentwickelt und sind, dann ist er erfolgreicher tatsächlich geworden, auch wohlhabender geworden, hat sich einen Job gesucht nachher, bei dem er E-Mail-Adressen verkauft und hat damit eine Menge Geld gemacht.
Das klingt aber illegal, oder?
Genau, diese... Ich hoffe, das ist illegal. Also genau die echt jeder hasst, E-Mail-Adressen verkaufen, damit die eben jetzt so für Werbung und Spam-Zwecke genutzt werden können. Und das hat er gemacht und ist dadurch richtig wohlhabend geworden. Und das ist wirklich so, also das klingt wie so eine Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, der eben vom, ja wirklich aus einfachen Verhältnissen Koch in Frankreich hochgearbeitet zum Millionär in Frankfurt.
Krass.
Dann haben die beiden zusammen sich ein Grundstück gesucht, um dort zusammen zu leben. Und das war im Rheingau. Da haben die sich ein wahnsinniges Grundstück, 2500 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, also wirklich Millionen Anwesen, mit einem Fertighaus drauf und haben sich da, so wirkt das, wirklich ein Traumhaus.
So schnell ist der reich geworden mit so einem Scheiß?
Was hast du?
Der ist so schnell reich geworden mit so einem Scheiß? E-Mail-Adressen verkaufen?
Und beide. Und sie hatte jetzt auch, sie war auch, erstmal kam sie aus ganz normalen, guten Verhältnissen und hatte auch gut Erspartes. Also die waren beide dann wirklich, ja genau, also gehörten richtig zur guten Gesellschaft. Und der hat wirklich durch diesen E-Mail-Adressenhandel unfassbar viel Geld gemacht.
Wir haben den falschen Job, oder?
Oh, ja. Aber sowas, Micha, sowas, nee.
Das ist doch nicht.
Das kannst du nicht, nicht mit deinem Gewissen vereinbaren, das ist ja schrecklich.
Um Leute zu belästigen mit Spam.
Ne, das nervt ja alle, ja.
Wirklich. Das machen wir nicht.
Ja. Ja, und dieses Haus.
Zu schön, um wahr zu sein, die Geschichte bisher.
Ja, wirklich, genau. Und da wurden die Nachbarschaft wurde eingeladen, die Freunde wurden eingeladen. Also es war wirklich So wirkte das ein Traumleben, kinderlos. Die hatten keine Kinder, aber ansonsten war es alles einfach perfekt. Sie war sehr beschäftigt damit, das Haus, den Garten zu gestalten, immer wieder umzuräumen. Also da war sie unermüdlich daran. Immer dann, wenn sie gerade fertig damit war, etwas irgendwie einzurichten und zu dekorieren, fing sie schon wieder an einer anderen Ecke an. Man könnte denken, das hätte ihr Spaß gemacht. Es entwickelte sich aber offenbar zu einer richtigen, wie so eine Manie irgendwie. Also das haben die Nachher eben auch so bestätigt, dass das gar nicht mehr etwas Schönes für sie war, dass sie das genossen hat, in ihrer Freizeit irgendwie sich ums Haus zu kümmern, sondern dass das zu einem regelrechten Zwang wurde. Und sie soll wohl auch nachher, so beschrieb das dann auch ihr Ehemann mal, die Rollladen sogar runtergezogen haben, wenn die Bäume ohne Blätter waren, weil sie nicht den Anblick ertragen konnte im Herbst, wenn die Bäume so kahl sind oder kahl werden. Das konnte sie nicht. Da wurde sie traurig und depressiv drüber.
Okay, das kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen. Ja.
Okay.
Wenn die Blätter fallen und die Tage kürzer werden.
Bei ihr, also sie muss wohl eine so perfektionistische Vorstellung davon gehabt haben, wie ihr Haus, wie ihr Leben auszusehen hat. Das muss alles perfekt gewesen sein. Hm. Und darüber ist dieses Paar aber offenbar sehr vereinsamt. Die haben sich immer mehr zurückgezogen, haben immer weniger Kontakte gepflegt. Und sie hat sich wirklich nur noch um das Haus und das Anwesen gekümmert. Sie hat nachher sogar auch ihren Job ganz gekündigt, war nur noch dafür zuständig, das Heim hübsch zu halten. Und er hat das Geld rangeschafft. Dann ein bisschen ein Sprung. Wir sind jetzt beim 16. Februar 2014. Die beiden, Britta und Emmanuel, besuchen die Eltern von Britta.
Ist das nicht schon 10 Jahre jetzt her?
Genau, die leben ja in diesem Haus. Also das entwickelt sich. Diese Ehe entwickelt sich gut nach außen hin, aber die ziehen sich eben mehr zurück. Aber die Nachbarschaft sagt trotzdem immer noch weiter, ein tolles Paar, die sind beide lieb, die kümmern sich umeinander, sehr fürsorglich. Aber die isolieren sich so ein bisschen. Die sind nur noch irgendwie so unter sich. So wirkt es jetzt jedenfalls. Mhm. Ne? Können schon mal 10 Jahre vergehen.
Ja.
Also da passiert jetzt quasi nicht mehr dazwischen, sondern erst am 16. Februar 2013. Das ist eben ein entscheidender Tag. Da besuchen die Eltern von Britta. Ein offenbar erstmal ganz normaler Nachmittag. Die Britta dekoriert im Haus der Eltern noch ein bisschen den Schrank im Wohnzimmer, leiht sich noch Bücher beim Papa. Die beiden machen aber irgendwie einen ganz verliebten, ganz normalen Eindruck. Die Eltern sagen nachher, das war irgendwie erstmal ein unauffälliger, normaler Nachmittag. Und Britta und Emmanuel verabschieden sich nach Hause, gehen wieder.
Mhm.
Dann, 20. Februar 2014, 4 Tage später, ein Anruf von Emmanuel bei der Polizei, meine Frau ist verschwunden. Die Polizei macht nichts, sie sagen, ja wie, ihre Frau ist verschwunden, warum?
Ja. Die kommt bestimmt schon wieder.
Warum sollte die verschwunden sein? Die kommt bestimmt wieder, warten Sie mal. Ja. Doch, er ist sich ziemlich sicher, die ist verschwunden. Er fährt dann sogar zur Polizei hin und sagt dann, ich möchte jetzt bitte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ich mache mir große Sorgen. Ich bin von einer Geschäftsreise aus Paris extra wiedergekommen, habe diese Geschäftsreise abgebrochen, weil ich seit dem 18., ne, also am 16. war der Besuch bei den Eltern. Am 20. geht er zur Polizei und am 18. Februar hat er die letzte E-Mail von seiner Frau bekommen.
Hm.
Ich gerade auf Geschäftsreise in Paris und seitdem hat er nichts mehr von seiner Frau gehört. Aus großer, großer Sorge, weil er seine Frau nicht mehr erreichen konnte, sie auch nicht mehr auf die Mails reagiert hat oder auf Anrufe, ist er dann von der Geschäftsreise aus Paris wiedergekommen, kommt ins Haus zurück. Das Haus ist perfekt wie immer. Alles blitzeblank, keine Einbruchsspuren, gar nichts, nur Britta ist nicht da. Und es fehlen ihre Wanderschuhe und ihre dicke Jacke. Und okay. Er sagt sofort, da stimmt was nicht, da kann irgendwas nicht richtig sein. Die Polizei unternimmt dann auch etwas tatsächlich, weil die das gegenchecken und das ist auch bestätigt. Diese E-Mail sehen sie auf dem Laptop von dem Emanuel und sagen, okay, jetzt machen wir eine Suche, machen Hubschraubersuche, Hundesuche, das ganze Programm. Aber es findet sich überhaupt nichts. Das Haus wird auch gecheckt, es ist wirklich alles blitzeblank. Die Eltern sagen direkt, komm, also die Schwiegereltern, komm, Emanuel, du kannst bei uns schlafen, trösten den. Er ist völlig aufgelöst, weiß nicht, wo seine Frau steckt und was es damit auf sich hat. Eine Woche später ist die Polizei aber bei ihm und kassiert ihn ein.
Okay.
Weil sie bei ihm im Computer, den Computer hatten die tatsächlich auch mitgenommen, da haben sie eine Google-Suche gefunden, genau in den Tagen dieses Verschwindens, wo er googelt Leiche im Rhein. Und er kann das dann erst irgendwie nicht so genau erklären. Er bricht dann tatsächlich auch noch irgendwie in Tränen aus und ist völlig aufgelöst und behauptet, ja, seine Frau ist in den Rhein gegangen. Und er, der ist ein wahnsinniger Schauspieler, sagt sogar noch, ich hatte dadurch auch Suizidgedanken und meine Frau, ich kann ohne die nicht leben und wir hatten einen wahnsinnigen Streit und die ist dann plötzlich in den Rhein gegangen.
Also von wegen Vermisstenanzeige und sie ist nicht da, ist dann keine Rede mehr davon. Er sagt, ganz genau, sie hat sich umgebracht.
Er behauptet plötzlich, die ist in den Rhein gegangen. Ja. Die sagen dann auch, ja, wie, Moment mal, die ist in den Rhein gegangen. Also, was haben sie denn dann gemacht? Und er hat dann wohl gesagt, ja, Britta, was machst du denn da? Jetzt komm mal zurück. Sie hat aber nicht reagiert, sei dann auch plötzlich weg gewesen, sei untergetaucht. Und er aber anstatt eben irgendwie Hilfe zu suchen, hinterher zu springen, war ihm wohl nicht möglich. Er ist ein sehr schlechter Schwimmer. Und dadurch hat er eben gesagt, okay, die Britta schwimmt wesentlich besser als ich. Die kommt dann irgendwie vielleicht zurück. Ich gehe jetzt mal und ist dann nach Hause gefahren. Sehr verwunderlich. Allerdings, aber er, also ja. Er hat da nichts unternommen und hat.
Das klingt ja nach einer Ausrede, warum er danach gegoogelt haben sollte. Ne?
Der ist total, absolut. Warum hat er gesucht? Leiche im Rhein. Ja. Ganz genau. So, die Polizei. Die verhört ihn. Der Vater, der Schwiegervater kann sogar noch mal einmal bestätigen, dass er mit ihm noch mal am Eltviller Ufer war. Das ist genau wohl der Ort, wo sie eben in den Rhein gegangen sein soll, laut seinen Aussagen. Mhm. Und da sei er eben ganz in Tränen ausgebrochen. Also der muss wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler sein. Immer wenn es ums Verschwinden seiner Frau geht, spielt er den ganz besorgten Ehemann und ohne sie könne er nicht leben. Und er erfindet aber irgendwelche hanebüchenen Lügen, wenn die Polizei ihm da irgendwie so ein bisschen, ja, möglicherweise auf die Schliche kommt. Mhm. Er kommt dann aber auf jeden Fall in
Nochmal bitte, du bist gerade
in Untersuchungshaft.
Du bist gerade abgebrochen.
Er kommt in Untersuchungshaft,
ja.
Weil die eben, ne, gesagt haben, das ist jetzt erstmal verdächtig. Und jetzt nimmt das auch noch so ein bisschen eine spektakuläre Wendung. Die finden nämlich heraus, also dass der Ablauf war ja genau am 16. noch der Besuch bei den Eltern, also Britta war wohl auf. Am 18. noch diese Mail von Britta an Emanuel und er befindet sich gerade auf Geschäftsreise in Paris. Und am 20. kommt er zurück, seine Frau ist nicht da. Die Ermittler finden dann heraus, dass diese Mail am 18.02., die Britta an den Emanuel geschrieben haben soll, was ihm ja ein wasserdichtes Alibi verschaffen würde. Aber die wurde zwar von ihrem Laptop abgeschickt, der Laptop, mhm, befand sich aber nicht bei Britta zu Hause in Hessen, sondern der Laptop befand sich in Paris, okay, bei Emanuel. Was dann eben den Schluss zuließ, Emanuel hat die E-Mail an sich selbst geschickt und vorgetäuscht, dass Britta diese Mail geschrieben hat. Und das führte die Ermittler dann dazu, dass die eben sagten, oh, das ist ja schon sehr verdächtig, wenn er so tut, als habe seine Frau ihm eine Mail geschrieben. Das ist schon, ja, sieht schon so ein bisschen ungünstig aus. dann forschen die da nochmal so ein bisschen weiter.
Ja, das klingt halt, als will er sich ein Alibi verschaffen dadurch.
Total.
Ja, und den, total. So und den Zeitpunkt des Vermissten quasi konstruieren. Ne?
So ist es. Mhm. Und dann forschen die ein bisschen weiter und finden eben auch noch heraus, dass er auch noch mehrere so WhatsApp-Nachrichten und SMS verändert hat und gelöscht hat. Durch so Backup-Dateien finden die das heraus. Die haben zwar nicht direkt was mit dem Verschwinden von Britta zu tun, die zeigen aber, dass nachher offenbar doch die Ehe der beiden gar nicht so ganz rosarot gewesen war, wie sie erst erschien. Man merkt nämlich, dass der mit ganz, ganz vielen anderen Frauen Kontakt hatte. Der hat genau am 16., wo er mit der Britta die Eltern besucht hat, hat er morgens einer fremden Frau geschrieben, guten Morgen, schöne Frau, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und einer anderen Frau am Abend geschrieben, schlaf gut und ganz süße Träume. Also man merkt, dass offenbar die Ehe
ja, aber das ist doch vollkommen normal
sein kann. Was sagst du?
Jule, das ist doch vollkommen normal.
Ist normal, sagst du jetzt? Also hallo?
Nein.
Machst du das? Dass du andere? Nein.
Ich nehme das zurück.
Also wenn man, nein.
Das, wenn man das macht man nicht.
Also die Frau, vor allem verschwindet die Frau,
ja,
dann schreibt man da nicht anderen Frauen
an. Auf gar keinen Fall.
Nein.
Eben. Und das ist ein eindeutiges Indiz, er hat die Polizei belogen, dass man da mal genauer nachforscht.
Genau so ist es.
Der hat irgendwas mit dem Verschwinden zu tun. Weil
er ja auch genau diese ganzen Nachrichten hat er ja versucht zu löschen. Er hat eben gedacht, er löscht sie, aber er hat sie eben nur unkenntlich gemacht und die sind ja wieder herzustellen in diesem Backup. Und das ist genau der Anlass für die Polizei, da genauer nachzuforschen und zu sagen, warum hat er denn all das versucht verschwinden zu lassen? Und jetzt kommt's und das ist eben noch da ist eine weitere spektakuläre Entwicklung. Er hat nicht nur diese ganzen Nachrichten manipuliert, er hat auch die eigene Überwachungskamera am Haus manipuliert. Und zwar folgendermaßen, die hatten an ihrem Traumhaus 3 Überwachungskameras. Und die haben alles beleuchtet rundum, damit da eben keiner einbrechen kann oder wenn es jemanden gibt, der dann erkennbar ist. Und die Daten dieser Überwachungskameras wurden auch gelöscht. Genau im fraglichen Zeitpunkt, zwischen dem 16. und 20.02.
Okay.
Gelöscht, dachte der Emanuel. Sie waren aber wieder herzustellen. Das bedeutete für die Ermittler wirklich über 1 Million Bilder irgendwie wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das muss ein heilloses Chaos gewesen sein. Die sind eben, die schweben dann irgendwie so im Nichts und müssen eben wieder so aneinandergereiht werden. Das haben die aber geschafft. Die haben sich dahinter geklemmt, haben diese ganzen Bilder wieder geordnet.
Das hätte er nicht gedacht.
Ja?
Das hätte er nicht gedacht, der Emanuel.
Das hätte er nicht gedacht, aber wirklich, damit hat er nicht gerechnet. Und da wird es jetzt auch schon enger um ihn. Und zwar war das da nämlich so, dass die Ermittler sehen konnten, dass an dem 16.02., wo er also auch noch mit der Britta bei den Eltern war, bringt Britta abends gegen 21 Uhr nochmal den Müll aus dem Haus. Ist also auf der Überwachungskamera zu sehen, sie ist quietschfidel und am Leben, bringt den Müll zur Mülltonne, schmeißt ihn weg, geht wieder ins Haus, alles ist bestens. Im Anschluss ist noch ein bisschen zu sehen, wie immer mal wieder Licht angeht im Haus, Licht an, Licht aus, auch in diesem Werkraum, ein paar Mal geht da Licht an und Licht aus, das ist so ein bisschen komisch irgendwie, aber ist eben jetzt erstmal so.
Und aber jetzt erstmal kein Grund, das zu löschen, ne?
Absolut, die sagen, warum hast du diese Daten gelöscht? Das Besondere jetzt ist noch, nach diesem Tag, nach diesem Abend, 21 Uhr an dem 16. ist Britta nicht mehr zu sehen. Das lässt den Schluss zu, sie hat dieses Haus nicht mehr verlassen. Sie hat nach dem
16.02.2014
ihr Haus nicht mehr verlassen. Und das bringt jetzt den Emanuel tatsächlich sehr in Erklärungsnot. Was ist dann mit der Frau passiert? Die Mail ist gefälscht. Es stimmt nicht, dass sie am 18. noch eine Mail geschrieben hat. Die hat er selbst abgeschickt. Es wird also so ein bisschen enger um ihn. Trotzdem kann das Gericht sagen, das Wiesbadener Landesgericht sagt, es wird keine Anklage gegen ihn erhoben. Er wird im Spätsommer 2014 aus der Untersuchungshaft entlassen. Ein totaler Schlag ins Gesicht, vor allem der Eltern von Britta. Der Vater muss wohl noch gesagt haben, der ist so ein studierter Physiker, ganz besonderer, total liebevoller Vater. Der hat noch gesagt, das ist doch glasklar, der Schwiegersohn, der mich belogen und betrogen hat, und der hat meine Tochter umgebracht und sie weggeschafft, und er sagt nicht, wo sie ist. Das ist doch glasklar. Mhm. Aber der schafft das immer, sich da rauszureden, vor allem dank seiner Verteidiger, die immer wieder sagen, es ist doch überhaupt gar kein Motiv erkennbar. Der Emanuel, der liebt seine Frau, der ist doch selbst total verzweifelt. Er unternimmt auch nochmals irgendwie einen Suizidversuch, weil er ohne seine Frau nicht leben kann. Also der schafft das offenbar so zu Schauspielern, dass die immer noch denken, er ist es ja dann vielleicht doch nicht gewesen, auch wenn das alles so glasklar aussieht. Dann aber, nur einen Monat später, die Eltern legen auch Beschwerde ein dagegen, ne, dass sie das Urteil, also dass sie diese Anklage nicht zugelassen haben. Und nur einen Monat später wird ihnen auch Recht gegeben, und das Oberlandesgericht Frankfurt eröffnet ein Verfahren. Also ordnet an, dass der Emanuel angeklagt werden muss, weil das alles nicht stimmen kann. Es wird sogar auch noch was gefunden, dass er direkt nach dem Tod, dem Verschwinden von der Britta, von ihrem Konto Geld abgebucht hat und dieses Geld genau in Paris bei dieser Reise für eine Prostituierte ausgegeben hat und eine Kontobewegung von einem Baumarkt wird gefunden.
Und der hat dazu das Konto seiner Frau benutzt?
Ja, der hatte eine Generalvollmacht. Ja. Der konnte an das Geld ran. Dazu komme ich auch später noch. Das wird noch eine ganz große Rolle spielen. Das führt ja dazu, dass das der schrecklichste Fall ever ist.
Okay. Ach.
Ja, wo also ist auf sie jeden denn? Fall, genau. Also er hebt erstmal schön ein Konto Geld von seiner Frau ab und gibt das aus. Und geht in einen Baumarkt einkaufen. Und zwar kauft er sich 2 Zinkeimer, ein Multitool, so ein Gerät von Bosch, da kann man mehrere Aufsätze draufpacken, damit kannst du sägen und schrauben und alles Mögliche. Und ein Reinigungsmittel, ein Zementschleierentferner. Das wird auch noch eine große Rolle spielen.
Das konnten Sie anhand der... Wie konnten Sie das denn feststellen?
Es gab eine Kontobewegung. Ja. Das Konto wurde erst jetzt belastet, aber die Verbuchung war genau auf den Tag von dem Verschwinden von der Britta. Einen Tag danach war er da einkaufen bei dem Baumarkt.
Und die Polizei kann quasi sagen, hier, das und das wird abgebucht, was wird denn da gekauft?
Ganz genau. Ja. Und dann haben die das gecheckt und dann haben die genau dieses Multitool, Zinkeimer und Reinigungsmittel gefunden. Haben dann auch wirklich dieses Multitool gefunden und untersucht. Schien das ganz rein zu sein. Aber unter dem Handschutz, es gibt wohl da so einen Handschutz zwischen dem Vorderteil und der Hand, damit da eben nichts passiert oder nichts da dagegen fliegt. Darunter wurde Blut gefunden.
Da hat er was nicht sauber gemacht.
Da ist er nicht dran gekommen. Im Labor ergibt sich, das ist Menschenblut. Da sagt er dann auch noch, ja, das war dann mal so, die Britta und ich, wir haben das auch beide benutzt und dann hat die Britta sich irgendwie geschnitten, konnte aber ja dann auch schon gar nicht stimmen.
Jetzt hören Sie aber doch mal auf. Was erzählen Sie uns denn hier für Märchen? Sie haben Ihre Frau zerstückelt, geben Sie es doch zu.
aber ehrlich, und das genau so sagte das ja auch dann der Vater. Der Vater von Britta sagte, hört mal, also,
diese Geschichten.
Was sind das denn hier jetzt alles für Anfänger sozusagen? Das ist doch glasklar, aber das Problem daran, Micha, ist, dass die ja Beweise brauchen, dass man das ja dann so sagt, ja, oder jeder glaubt das ja dann auch in dem Augenblick, aber du brauchst ja die Beweise. Und wenn er das irgendwie anders erklären kann, dann sieht es eben schlecht aus. Ja. Und das Gleiche nämlich auch mit Blut in seinem Kofferraum. Im Kofferraum des Audis von den beiden wurden Blutspritzer gefunden. Das Blut von Britta. Also genau klassisch, oh, Leiche im Kofferraum, da wird die da weggeschafft. Da hat er die Erklärung, ja, seine Frau hat wieder Grünschnitt im Garten gemacht und hat den Grünschnitt dann weggebracht. Und sie hatte sich aber vorher einmal geratscht und dadurch war dann das Blut da so ein bisschen in dem Kofferraum. Also solche Sachen, und die kommen eben nicht an den Rand, weil eben ja auch die Leiche fehlt. Wir haben keine Leiche und dadurch, wir wissen ja gar nicht, wo ist die Britta? Ist sie wirklich tot oder stimmt das alles, was der sagt?
Ist natürlich auch schwierig, wenn diese Person, Jule, wenn die Person ja auch in dem Haushalt wohnt, dann ist ja das auch möglich, dass eine Blutspur aus einem natürlichen Grund dort gelandet ist. Aber trotzdem diese Verstrickungen und Widersprüche und dass dann da auch noch Blut an diesem Multitool gefunden wird, das lässt mich erschaudern.
Ja, total. Die sagten eben aber auch immer noch wieder, wie soll er das denn gemacht haben? Weil ein Gutachter auch mal sagte, das ist ganz schön unwahrscheinlich, dass der wirklich in dem Haus die Frau ja dann irgendwie, ja, zerlegt, also ne? und man nicht einen totalen Blutsee, Spuren überall findet, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Da kommt aber jetzt wieder ein bisschen dieses Reinigungsmittel ins Spiel. Im Baumarkt hatte er einen sogenannten Zementschleierentferner gekauft. Mhm. Und der ist wohl so stark, dass der tatsächlich dafür geeignet ist, Blut richtig aufzulösen. Das ist, soweit ich jetzt gefunden habe, das einzige Mittel.
Das beste Mittel.
Du kriegst sonst Blut nicht weg. Du bekommst Blut nicht weg. Du kannst es schrubben und mit, ne, und es ist immer noch wieder herstellbar, auch mit so, mit diesen Geräten, die wir haben. Du kannst es immer noch wieder sichtbar machen. Und Zementschleierentferner löst das wohl regelrecht auf. Also entfernt dieses Blut.
Okay, danke für den Tipp, Jule. Ich werde es mir merken. Aber die Polizei weiß das ja auch. Und wer sowas kauft, und die Frau ist vermisst und man hat da schon so ein paar Indizien. Er hat da vielleicht auch nachgegoogelt, was ist das beste Mittel, um Blut zu entfernen.
So ist es. Und wenn du sagst, Google, der hat nicht nur das gegoogelt, was ist das beste Mittel, um Blut zu entfernen. Der hat auch gegoogelt, Leiche zersägen.
Oh Mann.
Eben auch eine Blutentferner. Dann aber auch wieder Kamera bei Geld, Automat, weil, wie sich herausstellt, er hat nicht nur einmal Geld vom Konto seiner Frau abgehoben, sondern häufiger und hat auch ihr komplettes Girokonto gelöscht und also geleert und hat insgesamt, ich glaube, fast 300.000 Euro an die Seite geschafft von ihr.
Wahnsinn.
Und ins Ausland geschafft.
Das reicht doch als...
Das führt dazu allerdings, dass die dann auch langsam sagen, also das lässt sich alles überhaupt nicht mehr vereinbaren. Und das Frankfurter Oberlandesgericht, die Verteidiger versuchen sogar noch, ihn frei zu bekommen und sagen immer wieder nein, aber er sei doch der liebende Ehemann und er habe überhaupt kein Motiv, also da sei von einem Motiv ja wirklich nichts zu erkennen und die weisen ihm aber nach, also auch zahlreiche Affären und dann wird er schließlich wegen vorsätzlicher Tötung und mit sogar noch, also zwei Mordmerkmale könnten dann sogar noch erfüllt sein, genau die niederen Beweggründe und Habgier und er wird zu 11 Jahren verurteilt.
Okay.
Und kommt ins Gefängnis. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich eben auch dachte, also weil der ja jetzt, der kommt ja bald schon wieder raus.
Ach so.
Denke ich mal. Also da bin ich jetzt genau gerade dran. Da bin ich dran, jetzt was aufzubauen. Ich habe Kontakt aufgenommen zu der Nebenkläger-Anwältin. Und bin da so ein bisschen, also bin dran, möchte da gern was zu machen, weil Britta ist bis heute immer noch nicht gefunden. Oh. Ihre Leiche ist nicht gefunden. Also man geht natürlich jetzt davon aus, dass es eine Leiche gibt. Man geht auch davon aus, dass der Emanuel der Mörder ist.
Oh ja, klar.
Und bald kommt er raus und wird dank seiner Verteidiger ein schönes Leben im Ausland führen. Davon gehe ich mal aus, weil er hat sein ganzes Geld zur Seite geschafft. Also das Geld seiner Frau. Und die Eltern von Britta, die sind relativ zeitnah beide verstorben. Die haben das Ganze, also die werden das Ganze jetzt nicht, ja, nicht mehr miterleben. Ja.
Also das, der Prozess. Da haben die ihn ohne eine Leiche zu finden, wegen Mordes aus niederen Beweggründen, aber warum dann nur so ein paar Jahre?
Nee, ich glaube, vorsätzliche Tötung. Die konnten jetzt, die sagten eben, die zwei Mordmerkmale könnten erfüllt sein.
Ach so.
Da weiß ich jetzt auch nicht so genau, da müssen wir Stefan mal zufragen. Ja, da müsste der uns das erklären, ne? Oder? Da weiß ich jetzt auch nicht so genau, was das heißt. Also offenbar vorsätzliche Tötung.
Wie, und an das Geld von der getöteten Frau kommt man nicht mehr ran?
Nee. Da hat sogar so ein Verwalter versucht, das zurückzubekommen. Keinen einzigen Cent haben die zurückbekommen. Das ist alles weg.
Und was hast du jetzt vor, da für eine Dokumentation zu machen, für einen Film?
Ja, also würde ich gerne, weil ich das erstmal, ich finde das eben so absurd. Ich war eigentlich, als ich da die Anfragen gestartet habe, war ich davon ausgegangen, die Eltern leben noch. Also das war eigentlich mein Aufhänger. Ich hätte sehr, sehr gerne die Eltern kontaktiert und die mal gefragt und mit denen den Film gemacht, aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Und jetzt würde ich mich da eben bemühen, vielleicht jemand anders zu finden, obwohl die eben ja nachher nicht mehr, die hatten nicht mehr so enge Freundinnen oder Freunde, ne? Aber ich bleib dran, weil ich irgendwie finde, da die arme Britta, also ich würde der gern irgendwie eine Stimme irgendwie nochmal so verleihen oder ein Gesicht geben, irgendwie, weil ich das so
unbedingt
grausam finde, wie so ein Mann. Und der muss wohl eiskalt gewesen sein. Eiskalt, völlig nur an sich gedacht. Immer versucht dann noch so das Beste für sich rauszuholen und schrecklich.
Und den verzweifelten Ehemann spielen dabei.
Ganz genau. Und seine Frau war schon die ganze Zeit von ihm umgebracht und damit ja nicht genug. Also ich glaube, es gehört ja noch mal einiges dazu, dann so dieses Nachtatverhalten. Also so ein Leichnam dann, ja, also man geht ja davon aus, der hat die zerlegt und dann, ja.
Nach und nach.
Entweder verbrannt oder im Rhein versenkt oder sowas. Das ist ja, dazu muss man ja richtig krank sein. Das ist ja noch mal schlimmer als jemanden eben im Affekt oder sowas. Ne?
Und der Grund war Geldgier oder was?
Wenn man jetzt in ihn reinschaut, er wollte ein anderes Leben. Er hat nämlich sofort auch, das ist noch mal ganz, ganz auffällig, sofort nachdem sie verschwunden war, also wie man ja jetzt weiß, war das ja schon der 16., das war ja gar nicht der 20. Und im Anschluss an den 16.2. ist der regelrecht irgendwie so explodiert. Der hat plötzlich angefangen, auf zahlreichen Dating-Plattformen gleichzeitig irgendwelche Frauen zu kontaktieren, hat Frauen getroffen, hat Sexdates gehabt, also völlig so außer Kontrolle, hat sich Sachen gekauft, hat dann auch sehr schnell, nachdem er dann eben Britta verschwunden war, das gemeinsame Haus, diese Traumvilla verkauft, ist nach Brüssel gezogen, also hat so völlig sein altes Leben, das er eben mit der Britta hatte, aufgegeben, von jetzt auf gleich und ein neues Leben angefangen. Jetzt könnte man ja sagen, er war eben einfach mit der Britta nicht mehr glücklich. Das ist ja okay, das ist ja möglich. Ja. Und er hat ja einen sehr kranken Weg gewählt, um da rauszukommen. Ne?
Ja.
Also so sieht es jedenfalls aus. Oder er hat es direkt schon geplant. Krass, ne?
Also stell mal vor, du erfährst dann auch, obwohl, der Name war dann vielleicht dann auch gekürzt und Fotos von ihm bestimmt auch verpixelt. Aber nur mal angenommen, du bist eine Frau, die dann sagt, ja, ich hatte ein Sexdate mit dem gehabt. Mein Gott, kann ja auch sein. Du hast ja auch gesagt, dass er attraktiver Mann war.
Ja.
Und dann merkt man dann, ja, der steht aber jetzt vor Gericht, weil er wahrscheinlich seine Frau zerstückelt hat.
Ja, stimmt. Ja. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, ja, richtig.
Und das vor allem,
dass
Bett.
Der das eben auch noch so extrem macht, ist ja auch schon wirklich widerlich. Wenn sowas im Affekt passiert, ist das ja nochmal immer was ganz, ganz anderes. Da kann man davon ausgehen, vielleicht dem passiert sowas ja auch niemals wieder. Ne? Aber bei dem, wenn das dann schon so ganz eiskalt auch durchgezogen wird und geplant wird und der zieht das dann auch noch durch mit den Lügen, dann muss man ja Angst haben, dass der sowas auch dann sagt, dass ich bei der nächsten Gelegenheit, ach ja, ich weiß ja, wie es geht.
Und er hat das Geld von ihr und er wird zwar verurteilt, aber letztendlich kann er sagen, ich war es nicht, die Leiche wurde ja auch nie gefunden. er kann es immer noch so hindrehen, als wäre er da, als hätte er damit nichts zu tun.
Genau so ist es auch. Der zieht das auch genauso durch, als er mal von dem Richter nach den Personalien gefragt wurde. Das muss ja immer so, ne? Dann am Anfang, dann hieß es ja, hier und dann verwitwet. Dann sagt er, nein, nicht verwitwet. Ja. Das heißt, der hält das immer noch aufrecht. Nein, wieso? Meine Frau ist doch verschwunden. Und er muss wohl auch im Gefängnis mal, das hat wohl mal so ein Mitinsasse, hat das berichtet, im Gefängnis muss er auch diese Geschichte erzählen. Nee, ich war das überhaupt nicht. Nein, nein, das war, also wenn überhaupt, war das ein ganz anderer. Wenn sie überhaupt tot ist, das war ein anderer, ich war das nicht.
Und
also der hält das immer noch aufrecht.
Erzähl mir nochmal, was du dann da gerne für eine Art von Film zu machen wollen würdest.
Ja, wie so ein Psychogramm des Täters, das würde mich schon sehr, sehr, sehr interessieren. Ja. Also tatsächlich auch zu versuchen, ihn zu kontaktieren, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er einer wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob offen, da glaube ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sogar einer ist, der seine Version der Geschichte gerne erzählt, weil er ja davon überzeugt ist, dass die stimmt. Und wenn er ja jetzt sogar auch seine Strafe abgesessen hat, kann ihm ja dann erstmal, glaube ich ja wahrscheinlich, kann ihm ja nichts mehr passieren. Man kann ja nicht wegen der gleichen Tat dann nochmal angeklagt werden.
Wurde doch sogar kürzlich nochmal von so einem obersten Gericht bestätigt, ne?
Ja, ne? Und deswegen, also das könnte ich mir sogar vorstellen. Das würde ich sogar, das würde mich einfach mal interessieren, was der für ein Arsch ist.
Ja, das
wäre. Und eben aber auch das Umfeld, weil mir dann eben wichtig wäre, da die Britta auf Fotos oder eben auch das, so dieses Bild, was sie die ganzen Artikel und durch die Recherchen ergibt, das ist immer so ein bisschen verwirrend, weil viele schreiben, ja sie sei sehr dann auch ja psychisch schon fast, also nicht krank, aber eben so ein bisschen beeinträchtigt gewesen und habe Panikattacken gehabt und Angstzustände. Und auch eine Darmerkrankung und so. Also da wird so ein Bild gezeichnet von so einer labilen Frau, die dann da nur so manisch immer ihr Haus in Ordnung halten wollte. Und ich weiß nicht, das klingt so schwarz-weiß irgendwie. Das klingt echt so, ja, sie war dann so der Putzteufel und er war dann genervt von ihr und dann bringt er sie um. Keine Ahnung, ich glaube, da steckt mehr dahinter.
Ja,
das würde ich irgendwie gerne versuchen rauszufinden.
Ja, es wäre super, wenn das funktionieren würde und du da einen Film für machen würdest, da. Das klingt doch spannend. Aber auch schade, dass ihre Eltern schon tot sind. Ne?
Ja,
als wichtige.
Total. Deswegen tut mir das auch so leid. Deswegen ist das auch echt so ein harter Fall.
Wären wichtige also, Personen so, gewesen, die was
sie das
zu
dann
ihr
gar nicht mehr jetzt so miterleben. Ich meine, gut, man fragt sich ja auch, wäre es besser, wenn sie die Gewissheit hätten? Sie wissen ja leider, dass es so ist, dass die Britta wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirklich von dem getötet wurde und auch zersägt wurde und weggeschafft wurde. Aber die haben eben noch nicht mal ein Grab gehabt. Die konnten nirgendwo hin. Die konnten gar nicht Abschied nehmen von der Tochter, die nicht beerdigen und betrauern. Und das ist einfach so schrecklich, weil ich davon überzeugt bin, dass du dann noch irgendwo ganz hinten trotzdem noch Hoffnung hast, vielleicht ist das doch nicht so gewesen. Und dann kommt plötzlich die Britta und steht wieder vor uns und ist am Leben. Ich glaube, diese Hoffnung, die gibst du nicht auf. So, und das zerstört einen, glaube ich. Das finde ich ganz schlimm.
Die wird immer da sein, die Hoffnung.
Ja. Ja.
Ja, ein trauriger Fall. Und vielleicht hört man irgendwann nochmal was durch einen Fund oder durch einen Zeugen, der dann doch nochmal was sagt oder er verstrickt sich dann nochmal. Es gibt ja immer wieder neue Verfahren und Analysemethoden. Klar, dann kann er vielleicht nicht mehr deswegen verurteilt werden, aber dass da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel kommt, das wäre schon ganz toll. Ne?
Das kann sein, genau. Vielleicht erzählt er das noch.
Ja, und du hältst uns auf jeden Fall auch auf dem Laufenden, was da die Dokumentation zu angeht, das wäre natürlich.
Ja, gerne, Hammer. Auf jeden Fall, mache ich.
Gut, dann war das jetzt diese traurige, nicht schöne, heile Welt im Rheingau, die zwar zuerst so perfekt wirkte, aber dann ganz grausam geendet ist.
Ja.
Okay, danke, dass du den Fall mitgebracht hast und bis zum nächsten
danke
Mal.
Danke.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
zart.